Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 30. Januar 2021, gleich dem 11. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel »Wie wurde Imam Khomeini beliebt?« Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, iranisches Volk besiegt Tyrannei und Kolonialismus. Zarif und Erdogan erörtern diverse Themen. Erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs in den Iran nächste Woche. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, iranisches Volk besiegt Tyrannei und Kolonialismus. Dem iranischen Volk ist es laut dem Präsidenten Hassan Rouhani gelungen, die Tyrannei und den Kolonialismus durch den Widerstand und die Einheit zu besiegen. In einer Sitzung des Nationalen Stabs zur Bekämpfung des Coronavirus am Samstag in Teheran gratulierte Rouhani zum Beginn der Fajr-Dekade und fügte hinzu, ein Volk konnte durch den Widerstand und die Einheit sowohl den Kolonialismus als auch die Tyrannei brechen und den König, die USA und die Kolonisatoren aus seinem Land vertreiben. Der iranische Präsident bewertete den Sieg der Islamischen Revolution als ein beispielloses Ereignis in der Geschichte und sagte weiter, »Nach tausenden von Jahren stürzte die iranische Nation die faule Monarchie und setzte an ihrer Stelle eine religiös-demokratische Regierung ein. Heute, vor genau 42 Jahren, also am 12. Bahman im iranischen Sonnenjahr, gleich dem 1. Februar 1979, kam Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, aus seinem 15-jährigen Exil zurück, wo er von Millionen Iranern freudig begrüßt wurde. 10 Tage später feierten Iraner den Sieg der Islamischen Revolution. Der 22. Bahman ist seither in Iran ein Feiertag, an dem die Menschen im ganzen Land an Fußmärschen teilnahmen, um ihre Treue zur Islamischen Revolution zu bekunden. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird Iran den diesjährigen Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution anders als jedes Jahr feiern. Der Zeitraum zwischen der Rückkehr von Imam Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik Iran, und dem Sieg der Islamischen Revolution wird als Fajr-Dekade bezeichnet. Zarif und Erdogan erörtern diverse Themen. Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif, der sich seit Donnerstag in der Türkei aufhält, ist am Freitag vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan empfangen worden. Bei den Treffen hinter verschlossenen Türen, an dem auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu teilnahm, wurden Fragen der bilateralen Beziehungen, der regionalen Entwicklungen und der internationalen Ereignisse erörtert. Während des Treffens erklärte der iranische Außenminister, iranische Verantwortungsträger warteten auf Erdogans Besuch in Teheran, um am hochrangigen strategischen Gipfel der beiden Länder sowie am Treffen der Staatsoberhäupter des Astana-Prozesses teilzunehmen. Zu den türkisch-iranischen Beziehungen sagte Zarif, die Islamische Republik Iran und die Türkei hätten unter schwierigen Umständen sehr gute Beziehungen zueinander und würden diese Beziehungen in jeder Situation ernsthaft fortsetzen. Er sagte, jetzt haben 6 Länder, Iran, Russland, Türkei, Aserbaidschan, Armenien und Georgien, die Möglichkeit, sich gegenseitig auf dem Weg zum Bau von Land-, Energie- und Schienenverbindungen zu helfen. Anschließend fasste Zarif seine Treffen in der Türkei in einem Tweet zusammen und beschrieb die Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen sowie dem türkischen Präsidenten als freundlich und nützlich. Er habe in der Türkei konstruktive, freundschaftliche und nützliche Gespräche mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gehabt, schrieb Zarif. Wir sprachen auch über den Ausbau der bilateralen Beziehungen und der regionalen Zusammenarbeit mit Syrien, Irak und die Kaukasusregion, schrieb er und fügte darin hinzu, man sei sich einig gewesen, dass der einzige Weg darin bestehe, die Stabilität der Region durch Zusammenarbeit wiederherzustellen. Zarif hatte zuvor Aserbaidschan, Russland, Armenien und Georgien besucht und sich dort mit Verantwortlichen aus diesen Ländern getroffen. Erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs an Iran nächste Woche. Der iranische Botschafter in Russland hat die Lieferung der ersten Ladung des russischen Corona-Impfstoffs an Iran angekündigt. Der iranische Botschafter in Russland, Qasem Jalali, sagte, dass am Freitag ein Vertrag über den Kauf des russischen Corona-Impfstoffs zwischen Iran und Russland unterzeichnet wurde. Er sagte dazu weiter, laut einer Vereinbarung mit dem Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds wird die erste Lieferung des Impfstoffs bis Donnerstag, dem 4. Februar, nach Iran geschickt. Jalali fügte hinzu, angesichts der Tatsache, dass die Kapazität Irans bei der Herstellung von Impfstoff ebenfalls hoch ist, haben wir uns darauf geeinigt, diesen Impfstoff gemeinsam in Iran herzustellen. Der iranische Botschafter fügte hinzu, in den nächsten 10 Tagen werde eine Delegation des iranischen Gesundheitsministeriums nach Moskau reisen, um Gespräche zu diesem Thema zu führen. In Bezug auf das Sicherheitsniveau des russischen Corona-Impfstoffs fügte Jalali hinzu, in Russland wird seit mehreren Monaten eine umfassende Impfung mit dem russischen Impfstoff Sputnik V vorgenommen. Bisher wurden etwa 3 Millionen Menschen geimpft und es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, kündigte während seines Besuchs in Moskau am vergangenen Dienstag die Registrierung und Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs in Iran an. Gleichzeitig mit dem Kauf und Import von Corona-Impfstoffen werden auch Anstrengungen unternommen, um Corona-Impfstoffe in Iran herzustellen. Bisher haben einige Impfstoffe mehrere Phasen klinischer Tests erfolgreich bestanden. Das russisch-türkische Überwachungszentrum in Bergkarabach wird heute seine Arbeit aufnehmen. Laut russischen Medien wird das russisch-türkische Monitoringzentrum zur Überwachung des Waffenstillstands in der Region Bergkarabach heute ihre Arbeit beginnen. RIA Novosti berichtete am Freitag unter Berufung auf einen namenlosen Verantwortlichen, im russisch-türkischen Überwachungszentrum in Bergkarabach werden 60 russische Militärs und die gleiche Anzahl türkischer Militärs eingesetzt, um den Waffenstillstand mit der erforderlichen Ausrüstung einschließlich Drohnen zu überwachen. Der russische Nachrichtensender Russia Today berichtete gestern auch, der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev habe mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan ein Telefongespräch über die Aktivitäten des russisch-türkischen Überwachungszentrums geführt. Ebenfalls am Freitag sprach der russische Außenminister Sergei Lavrov telefonisch mit dem aserbaidschanischen Außenminister Ceyhun Bayramov über die Lage in Bergkarabach. Nach Angaben des russischen Außenministeriums erörterten die Außenminister beider Länder während der Gespräche die Umsetzung der am 11. Januar in Moskau zwischen Russland, Armenien und der Republik Aserbaidschan erzielten Abkommen sowie einige Fragen der bilateralen Zusammenarbeit, darunter die Moskau-Baku-Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen und die Organisation für europäische Sicherheit und Zusammenarbeit. Am Mittwoch sprach Lavrov telefonisch mit dem armenischen Außenminister Ara Henry Ayvazian. Beide Seiten diskutierten humanitäre Fragen in Bergkarabach und die Wiedereröffnung von Verkehrswegen in der Region zwischen Armenien und der Republik Aserbaidschan. Der alte Konflikt zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach ist am 27. September 2020 erneut aufgeflammt. Russland versuchte mehrmals, die beiden Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Bergkarabach ist international als Teil Aserbaidschans anerkannt, hat aber eine vorwiegend armenische Bevölkerung. Im November 2020 haben sich der Regierungschef von Armenien und der Präsident von Aserbaidschan auf ein Ende aller Kampfhandlungen verständigt. Die neue Waffenruhe kam unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zustande und trat in Kraft. UNO-Gesandter für Syrien nennt die fünfte Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees enttäuschend. Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, hat das Ende der fünften Gesprächsrunde zwischen dem syrischen Verfassungsausschuss in Genf verkündet und sie als enttäuschend bezeichnet. Pedersen sagte am Freitagabend in Genf, er werde bald nach Damaskus reisen, um den syrischen Verantwortungsträgern das Scheitern der einwöchigen fünften Gesprächsrunde des Verfassungskomitees zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung für das Krisenland mitzuteilen. Er fügte hinzu, ich habe 45 Mitglieder des syrischen Verfassungskomitees darüber informiert, dass wir so nicht weitermachen können und diese Woche war enttäuschend. Wir können die Besprechungen nur fortsetzen, wenn wir Änderungen vornehmen. Das 45-köpfige Komitee, bestehend aus Vertretern der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft, arbeitet an der Ausarbeitung einer neuen Verfassung, um den politischen Prozess in Richtung einer von den Vereinten Nationen beobachteten Wahl voranzutreiben. Die fünfte Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees fand letzte Woche in Genf statt und konzentrierte sich auf die Grundsätze der syrischen Verfassung. Es gibt jedoch keinen festgelegten Zeitplan für das Ende dieser Sitzungen. Die Idee der Bildung eines Verfassungskomitees wurde zum ersten Mal beim Kongress des Nationalen Syrischen Dialogs, der am 29. und 30. Januar 2018 in Sotschi stattfand, konkret. Die Einigung über die Abhaltung eines solchen Kongresses zum Nationalen Dialog Syriens wurde im November 2017 von den Präsidenten Irans, der Türkei und Russlands, den Garanten des Astana-Prozesses, bei einer Sitzung in Russland getroffen. Auf Initiative Irans begannen die Astana-Friedensgespräche für Syrien im Januar 2017 in Zusammenarbeit mit Russland und der Türkei. Ansarullah fordert UNO auf, katastrophale Lage im Jemen zu untersuchen. Ein hochrangiges Mitglied des Hohen Politischen Rates der Ansarullah-Bewegung hatte Vertreter des UN-Sicherheitsrates aufgefordert, in den Jemen zu reisen, um die durch Angriffe der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition verursachte katastrophale Situation zu untersuchen. Die Lage im Jemen ist so dramatisch, dass sie als größte menschliche Katastrophe bezeichnet werden kann, schrieb Muhammad Ali al-Husi am Samstag auf Twitter, wie der jemenitische Nachrichtensender Al-Masira berichtete. Al-Husi forderte in diesem Tweet auch die Vertreter des UN-Sicherheitsrates auf, ihre menschliche Verantwortung zur Bekämpfung von Hunger, Blockade und der Sanktionen gegen das jemenitische Volk zu übernehmen. Jemens Frauen- und Kinderrechtsorganisation gab kürzlich bekannt, dass 13.088 Kinder und Frauen bei Angriffen der saudisch geführten Kriegskoalition im Land getötet oder verletzt wurden. Seit dem März 2015 seien dem Bericht zufolge 3.798 Kinder sowie 2.392 Frauen bei der Bombardierung der Häuser durch die saudische Kriegskoalition ums Leben gekommen. Unterstützt von den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und einigen weiteren Ländern hat Saudi-Arabien im März 2015 eine militärische Invasion im Jemen gestartet und eine Land-, See- und Luftblockade über das Land verhängt. Dadurch sind Zehntausende Menschen in diesem Land getötet, verletzt bzw. obdachlos geworden. Die Blockade gegen den Jemen hat es fast unmöglich gemacht, humanitäre Hilfe in das Land zu schicken. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt die UNO aufgefordert, Maßnahmen zur Beendigung der Belagerung des Jemen durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten zu ergreifen. Italien widerruft Lizenzen für den Verkauf von Raketen an die saudische Kriegskoalition. Die italienische Regierung hat die Lizenz zum Verkauf von Raketen an die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition im jemenitischen Krieg widerrufen. Laut dem katarischen Nachrichtensender Al Jazeera hatte die italienische Regierung am Freitag eine Lizenz zum Verkauf von Bomben und Raketen an die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien widerrufen und wird die Erteilung von Lizenzen für den Verkauf neuer Waffen an die saudische Koalition verweigern. Das Wall Street Journal berichtete kürzlich unter Berufung auf US-Verantwortliche, dass die US-Regierung die Pläne zum Verkauf von F-35-Kampfflugzeugen an die VAE vorübergehend eingestellt hat und zugleich Waffengeschäfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar des ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit Saudi-Arabien überprüfen lässt. Der Einsatz westlicher Waffen und Ausrüstung beim Angriff der saudisch geführten Kriegskoalition auf das jemenitische Volk hat Kritik an Waffenverkäufen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgelöst. Großbritannien hatte wie viele andere europäische Regierungen auch seit Beginn des jemenitischen Krieges den Verkauf von etwa 5 Milliarden Pfund Waffen an Saudi-Arabien genehmigt. London hat auch bei der Ausbildung saudischer Truppen eine wichtige Rolle gespielt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe »So wird gesagt«.
Gesagt.
Sie erinnern sich, ein kräftiger junger Mann wollte auf Reisen gehen und hoffte auf ein gutes Einkommen. Sein Vater rief ihn davon ab. Der junge Mann meinte, er werde als guter Faustkämpfer keine Probleme haben. Als er ans Meer gelangte, sah er ein Schiff und bat den Seekapitän um einen Platz an Bord. Der ließ ihn aber nicht das Schiff besteigen und verhöhnte ihn. Der junge Mann hatte nämlich kein Geld. So gab dieser schließlich seinen Übermantel her und durfte aufs Schiff. Doch kaum an Bord rächte er sich mit Faustschlägen an dem Kapitän für seinen Spott. Der Kapitän und seine Freunde gaben eingeschüchtert den Übermantel zurück und schworen sich insgeheim, ihm seine Handgreiflichkeiten später heimzuzahlen. Das Schiff glitt über das Meer, bis es eine schwierige Stelle passieren musste. Dort ragte nämlich die Säule eines alten griechischen Bauwerkes aus dem Wasser hervor. Da sagte der Kapitän, wer ist der stärkste und mutigste von euch? Er sollte diese Säule besteigen und das Schiff am Seil festzuhalten, damit wir weiterfahren können. Der junge Faustkämpfer, der mächtig auf seine Körperkräfte und seine Kühnheit stolz war, meldete sich sofort. Er merkte nicht, dass die anderen einen Plan gegen ihn ausgeheckt hatten. Rasch kletterte er die Säule hoch, um das Tau des Schiffes festzuhalten. Das Schiff glitt glücklich an der Säule und den jungen Mann auf ihr vorbei und ließ ihn dort zurück. Da erst ging dem Burschen ein Licht auf. Er verharrte ratlos auf der Säule, bis ihn schließlich der Schlaf überkam. Da fiel er in das wogende Meer hinunter und konnte sich gerade noch mit Mühe und Not ans Ufer retten. Vom Ufer aus schleppte er sich durstig und hungrig weiter, bis er plötzlich in einer trockenen Steppe an einem Brunnen gelangte. Am Brunnen standen mehrere Leute und verlangten einen Dinar für jede gefüllte Wasserkelle. Der junge Mann, der ja kein Geld besaß, aber unendlich durstig war, begann zu betteln. Doch kein Wehklagen half und so erinnerte er sich an seine Fäuste und schlug auf die Leute ein. Doch auch er musste einige ordentliche Hiebe einstecken und humpelte schließlich mit Wunden am Leib, einem leeren Magen und trockener Kehle davon. Da sah er eine Karawane und folgte ihr. Die Karawane erreichte des Abends einen Ort, der berüchtigt war, weil dort schon viele Karawanen von Räubern überfallen worden waren. Da hatte der junge Mann eine Idee und sagte: »Leute, habt keine Angst. Solange ich bei euch bin, kann euch kein Räuber etwas antun.« Da freuten sich die anderen. Sie brachten ihm zum Essen und zu trinken. Als der junge Mann satt und sein Durst gestillt war, wurde er schläfrig. So streckte er sich aus und es überkam ihn ein tiefer Schlaf. Unter den Leuten in der Karawane gab es einen erfahrenen alten Mann. Er hatte von Anfang an keine Hoffnung in diesen fremden jungen Kerl gesetzt und sagte: »Glaub diesen Angeber nicht. So wie der schläft, kann er noch nicht einmal auf sich selber aufpassen, geschweige denn auf uns und die Karawane. Vielleicht ist er sogar selber einer der Räuber. Es ist besser, dass wir, sobald uns noch niemand angegriffen hat, ihn schlafen lassen und von hier weggehen.« So zog die Karawane weiter. Der junge Bursche aber schlief lange und tief, und als er aufwachte, sah er, dass die Karawane ihn zurückgelassen hat. Er irrte in der trockenen Steppe umher, bis er einen Reiter sah, der sich anscheinend auch verirrt hatte. Zufällig war dieser Reitersmann ein Prinz, der zur Jagd ausgeritten war und seine Gefolgsleute aus den Augen verloren hatte. Als er den kräftigen jungen Mann sah, überkam ihn Mitleid. Er lud ihn leid, sich hinter ihn auf das Pferd zu setzen. Nach einiger Zeit hatte der Prinz zu seinen Begleitern zurückgefunden. Der junge Bursche hatte ihm inzwischen erzählt, wie es ihm ergangen war, und der Prinz gab ihm Kleidung und Geld und schickte ihn zusammen mit einem seiner Leute in seine Heimatstadt zurück. Der Vater freute sich, als er seinen Sohn gesund und fröhlich mit Geld in der Tasche zurückkehren sah, und dankte Gott. Der Sohn erzählte dem Vater, was alles passiert war, und sagte dann: »Siehst du, Vater, wenn jemand nicht auf Reisen geht und keinen Gefahren begegnet, kann er auch nicht an einen Schatz gelangen. Du siehst ja, wie schnell ich an all diesen Besitz gelangt bin.« Der Vater aber sagte: »Diesmal hast du Glück gehabt, mein Sohn. Du hast nach all der Notrettung gefunden und dich freuen können. Aber das Leben ist nicht immer so. Vergiss diese Reise und erzähl niemanden davon. Nicht, dass es auch einen anderen gelüstet, in die Steppe zu ziehen, um vielleicht einem Prinzen zu begegnen. Denn nicht auf jeder Reise trifft der Mensch in einer trockenen Steppe einen jungen Prinzen an. Es ist ein Zufall gewesen, auf den man sich nicht verlassen kann. Nach dieser Geschichte aus dem Gurdistan von Sadi folgt das Sprichwort dieser Woche. To agar be joye man budi, kuch be kuch mih gurichti. Ein Jäger brachte einen Falken vom Markt nach Hause und dieser freundete sich mit dem Haushuhn des Jägers an. Der Falke erzählte dem Haushuhn, dass er für den Jäger Tiere fängt und die Hähne sagte, und ich lege Eier und ziehe Küken groß. Der Falke fragte, seit wann lebst du in diesem Haus? Die Hähne antwortete, einige Jahre schon, wieso fragst du? Der Falke meinte, warum bist du dann so untreu? Seit Jahren gibt dir dein Herrscher Wasser und Körner und ein Nest. Die Hähne wunderte sich, ja na und? Wieso soll ich untreu sein? Der Falke, immer wenn du einen Menschen siehst, läufst du davon und springst auf die Mauer oder aufs Dach. Das nennst du Treue? Wir Falken hören auf den Befehl eines Menschen, wenn er uns gut behandelt und setzen uns sogar auf seine Schultern. Aber ihr Hühner lauft den Menschen davon, obwohl ihr bei ihnen wohnen dürft. Die Hähne meinte aber, du weißt nicht alles über die Haushühner. Du hast sie nur in lebendigem Zustand gesehen und nicht erlebt, wenn sie sterben. Hast du denn schon einmal erlebt, dass man einem Jagdvogel die Federn ausgerissen und ihn über dem Feuer gebraten hat? Hast du denn einen Jagdvogel um Hilfe rufen hören und du konntest ihm nicht helfen? Nein, sagte der Falke kleinlaut. Da lächelte die Hähne und sagte, ja, so etwas hast du noch nie erlebt und so kommst du immer beruhigt zu den Menschen. Aber ich habe so oft gesehen, wie sie meinen Artgenossen die Kehle durchgeschnitten haben und habe ihr Kreischen gehört. To agar be joye man budi, kuch be kuch mi gurichti. Wenn du an meiner Stelle gewesen wärst, würdest du von einem Berg zum anderen weiterfliehen. Aber ich springe nur auf die Mauer oder aufs Dach. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du von einem Berg zum anderen weiterfliehen. Das ist heute noch ein Sprichwort und es wird benutzt, wenn jemand einen anderen hinsichtlich seines Verhaltens gegenüber Schwierigkeiten kritisiert, ohne genau seine Lage zu kennen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von István Dior Gáreborgi mit dem Titel Pirusi, auf Deutsch Der Sieg. Viel Vergnügen! Thank you.
dich abten on. Denn wir bald haben wir auf dem Mond. Denn wir bald haben wir auf dem Mond.
Bam, Hunde, Barbo, in Baule, Bar, Arbo, dem Auge, wachte, bin, Atat, Bam, Sonne, Jimmo, Rohan, Sabar, Schab, Bam, Saroma, Do, Ad, Daroma, in, Do, Sie, Jemihan.
Schab, Dar, Fum, Alti, Fum, Tata,
Danke bitte, am Baume Hauwar, schon zu der Arena. Danke an der Schäfreie mit an.
Liebe Zuhörer, es folgt unser letzter Beitrag unter dem Titel Wie wurde Imam Khomeini beliebt?
Bis zum 42. Siegesjubiläum der Islamischen Revolution im Iran ist es nicht mehr weit. Diese Revolution ist wohl für jeden auf der Welt eng mit dem Namen Imam Khomeini verknüpft. Was für ein Mensch war er? Es war der 12. des iranischen Monats Bahman im Jahre 1357, Februar 1979. An diesem Tag kehrte Imam Khomeini, nachdem er viele Jahre lang aus seiner Heimat verbannt worden war, wieder in den Iran zurück. Tausende säumten die mit Blumen bestreute Strecke vom Flughafen bis zum Märtyrerfriedhof, wo der Imam seine erste Rede nach der Rückkehr halten wollte. Als die Boeing 747 schließlich heil auf dem Teheraner Flughafen landete, war die Begeisterung groß. Das revolutionäre Volk nahm sein Oberhaupt in Empfang. Die Iraner hatten erkannt, dass Imam Khomeini sich in Nachahmung ihres Helden Imam Hussein Friede sei mit ihm erhoben hatte, um die Religion und die islamischen Werte ins Leben zurückzurufen. Und deshalb hörten sie auf Imam Khomeini und revoltierten gegen das Abgottregime des Schahs. Die islamische Revolution war wie eine aufgehende Sonne, die den Seelen inmitten von Unterdrückung, Erniedrigung, Religionslosigkeit, Korruption und allem Hässlichen, was die Gesellschaft verdirbt, die Hoffnung gab, dass eine Veränderung in der Gesellschaft möglich ist. Imam Khomeini gab Antrieb zu dieser Veränderung, und so gelang es, die islamische Staatsordnung ins Leben zu rufen, die sich auf die Mitbeteiligung des Volkes stützt. Eine der bekannten Parolen, welche die Bevölkerung bei ihren Demonstrationen skandierte, lautete Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik. Sayyid Murtaza Aveni, ein iranischer Denker, Schriftsteller und Märtyrer, hat über Imam Khomeini geschrieben. Imam Khomeini war kein neuer Prophet, aber er hat an etwas Wichtiges erinnert. Er hat die Menschen an ihr natürliches Bündnis mit Gott erinnert. Und nach einigen Jahrhunderten, nachdem lange Zeit seit dem allgemeinen Abstieg des Menschen von seinem Rang vergangen war, hat er wie seine Vorfahren von Abraham und Ismail bis Mohammed, Friede sei mit ihnen, eine Epoche der Unwissenheit durchbrochen und ein neues Zeitalter begonnen. Imam Khomeini war wie seine Vorfahren aus dem Prophetenhaus um Läuterung der Menschen und der Gesellschaft bemüht. Das heißt, um die Verbreitung der guten Moral unter den Menschen und in der Gesellschaft verbreitet wird. Die Verbreitung der guten Moral ist eine Anweisung Gottes an seinen Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Alle, die den Islam lieben, sollten wissen, dass Regierung und Politik nicht von der Moral und den guten Eigenschaften getrennt werden kann und die ideale Gesellschaft laut Islam nur dann verwirklichbar ist, wenn Politik und gute Moral vereint bleiben. Gott hat in der Sure 33 Ahzab im Vers 21 gesagt: Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Der Prophet Gottes war das hohe Vorbild für einen islamischen Regenten und nach ihm hat sein Statthalter Imam Ali, Friede sei mit ihm, die schönsten Beispiele für soziale Gerechtigkeit und Würdigung des Menschen in seiner islamischen Regierung vor Augen geführt. Imam Khomeini ist den Spuren dieser Großen gefolgt. Er plante für eine Gesellschaft, in der die islamischen Grundsätze herrschen, die auf dem schiitischen Religionsrecht aufbaut und in der die gute Moral offen zutage tritt. Eine solche Gesellschaft braucht jemanden an der Spitze, der sie anführt. Einen Experten auf dem Gebiet des Religionsrechts und der Religion, der gottesfürchtig handelt und eine hohe Moral besitzt. Imam Khomeini erfüllte diese Bedingungen. Schon als junger Mensch hatte der Imam sich geläutert und edle Eigenschaften erworben. Alle Theologiestudenten wussten, dass er nach Mitternacht das empfohlene Nachmitternachtgebet verrichtet und dass er niemals hinter dem Rücken anderer sprach oder zuhörte, wenn über andere schlecht gesprochen wurde. Er legte großen Wert auf Ehrlichkeit und auf aufrichtiges Handeln. Gerade diese Aufrichtigkeit hat ihn so beliebt gemacht. Gott gebietet im Koran die Aufrichtigkeit und die Anführer der Religion haben sie ebenso empfohlen. Sie ist ein Zeichen für Gottesfürchtigkeit und Glauben. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt, die Aufrichtigkeit ist die stärkste Stütze des Glaubens. Und wenn Gott einen Diener liebt, gibt er ihm Aufrichtigkeit ein. Imam Khomeini hat sich in seinem privaten und seinem politischen Leben an das gehalten, was er gesagt hat. Wenn er den Regierungsverantwortlichen ein genügsames und einfaches Leben anempfahl, war er selber das beste Beispiel dafür. Wegen seiner Wahrhaftigkeit haben die Menschen im Iran Vertrauen in seine hohen Zielsetzungen und seinen Weg gesetzt, so dass sie unter Einsatz ihres Lebens ihren Imam unterstützten. Die Liebe des Volkes zu Imam Khomeini war die Liebe zum Guten. Aber die Liebe seitens des Imams war vielleicht doch größer. Imam Khomeini liebte die Menschen. Er nannte das Volk meine Wali Ni'mat, das heißt diejenigen, denen ich Segen zu verdanken habe. Sich selber bezeichnete er als Diener des Volkes. Der Imam zog mit seiner Freundlichkeit die Herzen an. Er widmete den entbehrenden Bevölkerungsteilen besondere Aufmerksamkeit und mahnte die Regierungsverantwortlichen, dass sie sich redlich in den Dienst der Bevölkerung stellen müssen, insbesondere in den Dienst der Schwächeren. Er sagte, es ist unsere Pflicht und die Pflicht aller Zuständigen, dass wir diesem Volke dienen und Leid und Freude und ihre Probleme mit ihnen teilen. Ich glaube nicht, dass es noch eine höhere gottesdienstliche Handlung gibt, als den Entbehrenden zu dienen. Imam Khomeini lebte sehr bescheiden und genügsam. Er war der Überzeugung, dass der Regent einer islamischen Gesellschaft auf dem gleichen Niveau leben muss wie die finanziell Schwachgestellten oder die Mittelschicht. Er hat sich nie von der Bevölkerung getrennt und war immer an ihrer Seite. Sein Nachfolger Ayatollah Khamenei berichtet, der Imam hegte fest drei Überzeugungen, und diese drei Überzeugungen verliehen ihm seine Entschiedenheit, Mut und Widerstandskraft. Seine Überzeugung von Gott und sein Glaube an das Volk und sein Vertrauen in sich selber. Diese drei Überzeugungen spiegelten sich in seinem Wesen und in seinen Entscheidungen und bei allen seinen Schritten im wahrsten Sinne des Wortes wider. Imam Khomeini war ein hochrangiges Vorbild der Nachahmung in religionsrechtlichen Fragen und zugleich ein Mystiker. Er besaß eine große Ausstrahlung, war ebenso ein kluger Politiker, lehnte die Diktatur ab und war unabhängig von den Mächten in Ost und West. Der Revolutionsführer war über das Geschehen in anderen Ländern voll im Bilde und ein würdiger Mensch mit großer Disziplin. Schon als junger Mann war er für seinen Ordnungssinn bekannt und gerade seine große Disziplin gehört zu den Geheimnissen seiner Erfolge. Sowohl auf dem Gebiet der Wissenschaft als auch in der Praxis, sowohl als Revolutionsführer als auch als Politiker. Er stellte einen Plan für seine täglichen Angelegenheiten auf. In diesem waren alle Tätigkeiten für einen Tag verzeichnet, bis auf die Stunden nach Mitternacht, wenn er für das besondere Gebet und vertraute Gespräch zu Gott aufstand. Sein Tagesplan war zeitlich so genau geordnet, dass die anderen in seinem Umfeld an dem, was er tat, sehen konnten, wie viel Uhr es war. Denn er aß um eine bestimmte Zeit, legte sich um eine bestimmte Uhrzeit schlafen und stand um eine bestimmte Zeit wieder auf. Wenn ein Treffen bevorstand, bereitete er sich mit Sicherheit rechtzeitig vor. Seine Tochter Zahra Mustafa wie berichtet, der Imam war so pünktlich und ordentlich, dass alle im Haus beunruhigt wurden, wenn er mal 5 Minuten später zum Mittagessen kam. Automatisch gingen wir alle zu seinem Zimmer und da sahen wir, dass zum Beispiel Hodj Ahmad Agha, sein Sohn, gekommen war und einige Fragen an ihn hatte, weshalb er nicht rechtzeitig zum Essen hatte kommen können. Wir schließen mit einem Wort von Ayatollah Khomeini, dem Schüler, Anhänger und Nachfolger Imam Khomeinis. Er hat gesagt, wenn ein Satz unseres geschätzten Imams in diesem weiträumigen Land in jeder Lage eine wundersame Wirkung hinterließ, so lag es an seinem schönen inneren Wesen, seiner Verbindung und Nähe zu Gott und seinen Tränen nach Mitternacht. Dieser eherne Mann, den alle die Ereignisse, die auf ihn zukamen und die Menschen beben ließen, nicht ins Schwanken bringen konnten, dieser Mann, für den die Größe der weltlichen Mächte nichtig war, hat angesichts der Größe Gottes in seinen Gebeten und seinen Bitten um den göttlichen Beistand auf jene Weise Tränen vergossen. Ayatollah Khamenei hat ebenso über Imam Khomeini gesagt, der Imam hat wegen seiner Verbindung zu Gott im Überfluss göttliche Segnungen erhalten. Kommt und lasst uns mit einem solchen Vertrauen auf Gott und einer solchen Aufrichtigkeit und durch Einsatz und Entschlusskraft seinen Weg fortsetzen.
Thank you.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Thank you.